Meine Mission ist Vertrauen und Selbstvertrauen in der Zusammenarbeit mit Menschen, jetzt im Zusammensein mit Menschen zu bilden und liebevoll zu gestalten.
Herzlich willkommen zu Rückblick, der Podcast für mehr Freude im Arbeitsleben. Werde inspiriert von Menschen, die ihr Arbeitsleben Revue passieren lassen. Mein Name ist Marie Meyer-Magdl und ich freue mich, dass du heute dabei bist.
Ich freue mich heute, dich zu begrüßen. Als Freundin von der Marianne bist du mir empfohlen worden und du hast mir schon ein bisschen was erzählt. Magst du vielleicht erzählen, wie du so aufgewachsen bist und was so deine Erfahrungen waren damals im Arbeitsleben oder wie das Arbeitsleben für dich als Kind auch gewirkt hat?
Sehr oft, ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Mein Papa war Arzt dort. Und es war total üblich, dass die Söhne das gemacht haben. Oder die Töchter waren überhaupt zu Hause und haben ihre Kinder gekriegt. Es war damals so, das hat es überhaupt nicht gegeben, dass eine Frau keine Kinder gehabt hat. Das war eher fast wie eine Schande. Oder die kann keine Kinder kriegen. Von wegen die Entscheidung. Als Frau, du kriegst keine Kinder, das hat es gar nicht gegeben. Mhm. Und man ist das geworden, was der Vater war. Man hat, oder die, ja, eher der Vater, was der Vater war, das hat man fortgeführt. Und Ärztin wollte ich als Mittelschülerin in der dritten Klasse werden, aber dann war das schnell einmal ganz weg. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen, wo die Geschwister meines Vaters waren. Und da hat es einen Onkel gegeben, der Komponist war, mit Tagesfreizeit, weil meine Mutter hat in der Ordination mitgearbeitet von meinem Vater. Ja. Und der war halt für uns Kinder da. Ja. Und der hat mit uns gebastelt und, weiß ich nicht, unser Zimmer ausgemalt und experimentiert und gemalt und musiziert und. Mhm. Und das hat mich natürlich interessiert. Also wollte ich eher so in diese Richtung gehen. Ja. War total verpönt. Also mein Onkel war natürlich auch ein Versager. Also der war nicht angesehen in der Familie, überhaupt nicht. Und der war so eher an der Kittelfalten von meinem Vater, nicht? Also der so niederhalten wurde. Was natürlich gar nicht so genauso stimmt. Ja. Aber gegen Geld, Verdienst wichtig. Nachkriegszeit. Mhm. Eher so diese Geschichten, ja.
Dieses Aufbauen ist wichtig.
Ja, ja, genau.
Und dieser genau. Künstlerische ja. Aspekte dazu.
Nein. Das hat man als Hobby vielleicht gemacht, aber sonst. Nein, hat man das erst später erfüllt.
Das heißt, in welche Richtung bist du dann am Anfang an einem Arbeitsleben eingetragen?
Dann ist mein Vater mit mir zum Berufsberater gegangen.
Wirklich? Das hätte es damals schon gegeben.
Wir haben sogar im Gymnasium, ist da auch jemand gekommen. Mhm. Und da kann ich mich nicht einmal mehr erinnern, was der gesagt hat. Auf jeden Fall war mein Vater damit nicht zufrieden. Ja. An das kann ich mich erinnern. Und er hat privat eingezahlt und ist irgendwo hingegangen. Und der dürfte ihm schon das mit der Ärztin irgendwie ausgeredet haben. Und hat dann, und ich habe sehr wohl, er hat mich gefragt, was ich, und habe das mit der Kunst gesagt. Und daraufhin, und er hat gewusst, mein Vater will das natürlich auf keinen Fall, und hat dann gesagt, naja gut, ich hätte ja so kaufmännische Talente und ich soll unbedingt irgendwas Kaufmännisches machen, also ich könnte sogar meine Großmutter verkaufen, so ungefähr. Und ich soll doch Werbegrafik machen. Da habe ich das Künstlerische und dann mache ich erst einmal auf Welthandel, hat das damals geheißen, auf die Welthandel. Und mache dort einen Abschluss und dann mache ich ein paar Kurse in Grafik und dann mache ich Werbegrafik. Und ja, ich meine, eigentlich habe ich gar nicht gewusst mit dem Studieren, ob ich überhaupt studieren will. Ich wollte von zu Hause weg, nichts als von zu Hause weg. Komme aus Salzburg, also Wien ab meinem 16. Lebensjahr, die Stadt meiner Träume. Und ganz am Anfang habe ich gar nichts anderes gemacht als ausgehen, weggehen, Hilfe, komme ich mit meinem Geld aus vom Studium, war ich da ganz weit weg.
Du hast die Freiheit genossen.
Ja, und das war schon früher, das Studieren ganz anders als jetzt. Also man hat ja teilweise ganz lang studiert und das hat auch niemanden gekratzt. Also auch die Eltern haben mich nie gefragt nach Prüfungen oder sowas. Die waren da voller Vertrauen, ja. Man hat seinen Scheck gekriegt und ich habe da auch so ein bisschen einen gewissen Stolz gehabt. Ich wollte dann nicht, ich bin dann arbeiten gegangen teilweise, weil ich nicht um mehr bitten wollte und habe ganz viele verschiedene Sachen. Ich habe in einer Fabrik gearbeitet, ich habe da auf der Post gearbeitet, was man halt so als Maturantin machen kann. Aber genauso als Skilehrerin in den Ferien und habe damit halt Geld verdient und das Salär aufgebessert. Diese vielen Tätigkeiten haben wir natürlich später, das hat schon so ein bisschen in die Richtung gewiesen, was ich dann später mal gemacht habe, so mit der Berufsberatung. Ja. Also das hat so in diese Richtung gezeigt. Ja. Außerdem, das Tolle war natürlich, dass man so viele Sachen hat ausprobieren können, dass man sagen können, das mag ich nicht und ich will unbedingt mit Menschen nehmen, ich darf keinen. Ich habe in einem Büro gearbeitet, ich habe als Sekretärin gearbeitet. Also verschiedene, ganz, ganz viele verschiedene Dinge, die ich da gemacht habe. Oder Babysitten oder auch wie ich dann später Kinder gehabt habe, wenn es da keine Führerin bei den Pfadfindern gegeben hat, bin ich dort Wochen mitgefahren und habe das halt dann gemacht oder so. Ich bin sehr oft wo reingesprungen, wovon ich keine Ahnung gehabt habe. Ja.
Wie hast du da den Mut gefasst oder was hat dich das machen lassen?
Also man kann sich das ja gar nicht vorstellen, meine Volksschule, wie sie das abgespielt hat. Da sind die Kinder noch barfuß in die Schule gegangen. Da waren sehr viele Bauernkinder. Die waren also im Sommer oder wenn Erntezeit war, nicht anwesend. Ich war die Tochter vom Arzt. Ich war auf jeden Fall gescheit. So blöd hätte ich gar nicht sein können, war ich gescheit. Also damit habe ich natürlich extremst viel diesbezüglich. Ich bin einfach aufgestanden und bin heimgegangen, wenn es mir nicht mehr gefallen hat. Und es war auch wurscht, weil ich war ja so gescheit. Ich hab alles tun können. Ja. Ich bin dann in die Stadt ins Gymnasium gekommen und dann war ich saublöd, weil, und das habe ich aber dann gar nicht geglaubt. Und ich habe dann in der ersten Klasse Gymnasium, glaube ich, beim ersten Zeugnis 5-5er gehabt. Also, aber das war mir ganz wurscht. Ich habe das überhaupt nicht realisiert, weil ich war ja so gescheit.
Weil die alle so hochgelobt haben, ja. Sozusagen, ja.
Zu Hause, meine Eltern nicht, aber die Lehrer, oder ich bin unter der Bank gesessen und habe irgendwas gemalt oder gezeichnet. Und dann hat der Lehrer gesagt, ja, ich brauchte eh nichts machen, aber ich soll wenigstens die anderen nicht stören. Und wenn es mir gar zu viel wird, dann kann ich auch gehen.
Weil der Arzt wahrscheinlich auch so eine Respektperson war, gestrahlt.
Ja, genau. Sehen. Es kann man sich wirklich nicht. Und ich habe schon in der Volksschule schlechte Noten gehabt. Ein Aufsatz oder was. Aber zum Schluss habe ich immer lauter Einser gehabt. Ich habe mich sehr oft im Leben überhaupt nicht ausgekannt. Weil man sollte ja gescheit sein, Intellekt war in meiner Familie sehr wichtig, sprich gute Noten. Aber ich habe eine Belohnung gekriegt für schlechte Noten. Also ja, es ist völlig absurd, weil mein Vater einen Spaß gehabt hat, es unorthodox zu machen. Und sehr oft sind da in meiner Erziehung Dinge passiert, wo ich nicht gewusst habe, meint er das jetzt ernst oder findet er das, wie er sich, ich meine, das ist der typische Witz meines Vaters und da war ich wirklich ein Kleinkind. Da hat ein Wodka irgendeinen Schnaps in ein Glasl eingeschüttet und die habe ich halt gefragt, wie mein Papa fragt, was ist denn das? Wasser, kannst trinken? Dann hat er sich kaputt gelacht, wie ich mich dran verkutzt habe und das natürlich unangenehm war. Solche Witze waren extremst in. Oder mit einem Zollmaßstab hinter der Tür stehen und warten, bis man reinkommt und dann.
Wahnsinn.
Ja, solche Geschichten.
Das hat die dann auch gefällt für später, oder?
Auch natürlich traumatisch. Also ich habe schon meine Psychotherapien hinter mir. Aber auch das nicht so ernst zu nehmen, was jetzt jemand sagt, weil sie überhaupt nicht sicher ist, dass das wirklich so ist, wie der sagt.
Mhm. Sondern mehr zu lernen, dir zu vertrauen.
Und ja, schon. Ich meine, beides ein bisschen, weil es kann natürlich auch immer wieder ins Gegenteil gehen. Also das mit der Wahrnehmung ist schon immer wieder so eine Geschichte, ja, wo man ja nicht weiß, was ist jetzt wahr, habe ich jetzt hier recht oder der andere. Also es ist ein bisschen so ein Gehen am Grat.
Mhm. Ja. Ausbalancieren.
Ja, ja. Sagen, ja, ja.
Aber sein eigenen Selbstwert oder sein eigenes Gefühl nicht von einer Person abhängig zu machen.
Ja, genau. Mhm. Ja, schon. Ein bisschen so. Und aber bei der, dort habe ich bald einmal aufgehört auf der Welthandel, weil ich habe dann schon immer so ein bisschen geschaut, was kann man dann werden, und das mit der Grafik war irgendwie in weiter Ferne, das habe ich irgendwie nicht gesehen. Und außerdem war ich verliebt damals, und es war eigentlich dieses Studium der Sexualität und ausgehen und lang aufbleiben und trinken und wie viel vertrage ich, und das habe ich ja alles nicht dürfen. Und dann so dieses, es ging viel ums Leben, also auszuprobieren.
Die Lebendigkeit.
Ja, ja, ein bisschen so in der Richtung.
Noch
ja,
viele Jahre, dass
ich ja, ja, genau.
So was leben dürfen.
Ja, ja, genau. Und da habe ich zwar am Anfang, habe ich da schon so ein bisschen reingebauert, und dann hat mir aber das eingeholt, also eher also das Leben zu leben. Und da habe ich dann schon meinen Mann kennengelernt. Also ich habe auch sogar, das war ja so witzig, weil eine Schulkollegin von mir hat eine Wohnung gemietet, und da hat sie gewohnt und ihr Vater eigentlich. Und ihr Bruder, und dort bin ich mit eingezogen. Und ihr Bruder ist dann später mein Mann geworden. Das war gleich praktisch. Und der hat Bauingenieurwesen studiert und daraufhin Architektur, ja, das könnte ich mir vorstellen. Und aber ich habe gerade die darstellende Geometrie gehabt. Und dann hat er mir das beigebracht. War sehr streng mit mir. Und dann habe ich die Abschlussprüfung gemacht, und dann bin ich auf die Technik gegangen und habe Architektur studiert. Da habe ich ein paar Jahre studiert, mehr oder weniger gut.
War das damals sehr ungewöhnlich für eine Frau,
Architektin
zu werden? Ich habe mir gerade gedacht,
ja, ja.
Wahrscheinlich mit vielen Männern.
Ne? Ja, genau. Nein, das war ja ein Vorteil. Ich war ein hübsches Mädchen, lange blonde Haare. Ich konnte mir die Prüfungsfragen organisieren. Nein, es ist so unvorstellbar, das gibt es halt überhaupt gar nicht.
Also du bist mit sehr vielen Vorurteilen, aber in dem Fall eigentlich positiven durchs Leben gegangen.
Ja, weil ich halt das Glück gehabt habe, nicht einen Klumpfuß zu haben, und sonstige äußerliche, die Einschränkungen waren eher innerlich als äußerlich. Und das war das war damals wirklich ein Vorteil, und ich habe ihn schon auch weidlich genützt, muss ich sagen.
Und hast du das Studium dann zu Ende?
Nein, habe ich auch nicht. Ich habe zwar die erste Staatsprüfung gemacht und einige Prüfungen nachher, aber da bin ich dann auch wiederum im Sommer, statt Skilehrer zu sein, zu Architekten gegangen und habe dort als technische Zeichnerin mitgearbeitet. Habe mir das angeschaut, wie das ist, und mir gedacht, nein, das will ich eigentlich überhaupt nicht, weil Entwurfsarbeit ist ganz wenig. Es ist eher, du bist wiederum eher Baukaufmann. Also du musst, als Architekt bist, musst dafür, es geht immer ums Geschäft, also dass sich das ausgeht. Und sonst
also es sollte ich nicht so vom Sockel kaufen.
Nein.
Aber was hast du dann gemacht?
Dann hat eine Freundin von mir ein Geschäft aufgemacht für Innenraumgestaltung. Nein, stimmt gar nicht. Vorher habe ich das schon gemacht, weil das habe ich nämlich als Kind ja schon mit diesem Onkel gemacht, dass ich da ausgemalt habe oder Möbel ausgesucht habe oder auch sogar Holzarbeiten gemacht, also so einfache Holzarbeiten. Und dann bin ich in der Innenstadt in einem Möbelgeschäft als Innenraumgestalterin gegangen. Aber auch wiederum nur ein Jahr, weil dann habe ich mich wieder orientiert und habe irgendwo in einer Zeitung gelesen, für dieselbe Arbeit kriege ich 10-mal so viel irgendwo. Ja. Bei Elite-Möbel, ich meine Ramschmöbel natürlich. Aber das zieht sich, glaube ich, auch ein bisschen so durch mein Leben. Entweder habe ich sehr viel verdient oder ich habe gar nichts verdient. Also ich habe es
so frei. Höhen und Tiefen.
Ja, aber auch so in der Kinder, also von klein auf wusste ich, ich will mal Kinder haben. Ich möchte es besser machen als meine Eltern. Ich möchte Kinder haben. Und da war es natürlich wichtig, auch mit meinen Kindern zu sein. Ja. Und sprich, wenn ich Geld verdiene, möchte ich viel verdienen, dass ich dann den Freiraum habe, nichts zu verdienen.
Ah, okay. Das eher, hast du schon vorgedacht sozusagen. Ja.
Es ist auch immer so ein gutes Stück passiert. Es ist sehr oft irgendwas passiert. Entweder, dass mir jemand was angeboten hat oder ich weiß ja nicht, in einer Zeitung was gelesen habe oder. Und ich war schon auch immer wieder mal beim AMS. Mhm. Und habe aber dann auch eben diese Ausbildung zur Sozial- und Berufspädagogin gezahlt bekommen. Nein, ganz so einfach war es nicht. Ich habe vorher noch, es ist gar nicht so einfach für mich.
Ich wollte gerade sagen, du hast so viele Veränderungen.
Ja. Gerade, ja, ja. Und ich war immer nur kurz.
Ja. Und, aber überall reingeschnuppert, überall.
Ja.
Rein und ja. Das haben wir schon nicht gekannt, dass du da.
Ja, genau.
War langweilig geworden.
Ja, ja, so ein bisschen so.
Die Lernkurve ist abgeflacht.
Ja, genau.
Dann hat das nicht.
Genau. Und zum AMS bin ich dann später erst öfter gegangen. Am Anfang eigentlich nicht. Ich war schon in 3 verschiedenen Möbelgeschäften. Ich meine, auch dort bei den Elite-Möbeln, da hat man natürlich viel Geld verdient, aber nicht umsonst. Das kriegt man ja nicht umsonst. Ja. Und da ging es um Provision, das heißt, man musste viel verkaufen. Es ging auch um Geschwindigkeit und es hat viele Möglichkeiten gegeben, sich zu irren. Wurscht, ob das jetzt war, einen Vorhang zu verkaufen und die Metrage auszurechnen, dass man da zu wenig oder zu viel bestellt. Oder ich habe auch Tischlerzeichnungen gemacht für Sonderanfertigungen, dass man irgendwo einen Fehler macht. Der hat das angefertigt und dann ist das Ding da und dann muss jetzt bezahlt werden. Und das mussten wir bezahlen.
Okay.
Also das heißt,
Fehler musstest du sehen.
Ja, genau. Ja. Da ist dann, da hat man richtig gezittert. Da ist dann.
Da kommt eine richtige Angst dann auch, ja, oder?
Ja. Und da habe ich auch so fast wie einen Nervenzusammenbruch gehabt, weil das so ein Druck war. Da habe ich immer, bin ich verkaufen gegangen, dann bin ich wieder schreiben gegangen, dann bin ich wieder verkaufen gegangen, bis es so arg war, dass ich aufhören habe müssen. Dann bin ich in den Krankenstand gegangen.
Okay, also du bist dann, der Körper hat dich gezwungen, sozusagen.
Hat mich meine Mutter geholt. Dann war mein Vater irgendwie, der hat gar nicht gewusst, wie er mich da, weil ich einfach nicht mehr zum Brechen aufhören habe können. Und wie mein Vater war, hat er gesagt, wenn es nicht sofort zum Speimer aufhörst, dann knall ich dir eine. Und dann habe ich aufgehört.
Aha. Wahnsinn.
Ja.
Ja.
Und dann bin ich wieder zurückgegangen in diese Firma, weil ich war ja nur im Krankenstand.
Das heißt, du bist wieder in die gleiche Position?
Weil ich sie nicht geschafft habe. Da ging es ja darum, das darf ja nicht wahr sein. Das muss doch gehen.
Du wolltest dir selber auch sozusagen beweisen.
Oder? Ja, genau.
Das schaffst du jetzt.
Ja. Aber dann habe ich natürlich wieder mit meinem weiblichen Charme gearbeitet und da waren mehrere Büros und ich habe mir 3 Männer herangezogen, mit denen ich in ein Team gegangen bin und die Idee gehabt habe, weil das waren ja waren auch Leute, die genauso gelitten haben unter dem Druck.
Ja.
Und können wir nicht zu viert uns zusammenschließen und wir hauen unseren Verdienst zusammen, unsere Provision, und wir machen das gemeinsam. Da kann immer dann irgendwann einer, wenn er krank ist oder so, ist das nicht so die Tragödie.
Ja.
Also diese Solidarität miteinander. Und dann haben die Männer abgestimmt. 2 haben für mich gestimmt, einer dagegen. Und nein, ich bin vorher schon in dem Zimmer gesessen und hab das dann angeregt und das hat aber dann plötzlich geklappt. Und dann ist es bergauf gegangen. Dann ist man plötzlich auch mit dieser Unterstützung, dass ich auch nicht mehr alleine war, dass ich das auch das zieht sich durch mein Leben, dass ich dann immer wieder mal genetzwerkt habe, was das damals überhaupt nicht üblich war. Also dass ich habe gut mit Leuten umgehen können und dass ich sie dann überzeugt habe von irgendwelchen Ideen, dass das gescheit ist, wenn man einfach an einen Strang zieht und wenn man das miteinander macht.
Genau, das ist zusammen.
Ja, das mit im Team.
Ja.
Ja.
Und du würdest sagen, früher war das eher mehr individualistisch.
Ja, oder? Auf jeden Fall. Das war nicht so. Meine Internet hat es ja alles nicht gegeben.
Ja.
Ja.
Und dann bist du da im Team gewesen, eben bei den Möbel?
Bei den, ja. Und wie es dann gegangen ist und ich richtig viel verdient habe, bin ich wieder gegangen.
Da hast du es bewiesen, dass du es kannst.
Ja.
Jetzt Lernkurve vorbei.
Ja, genau.
Wieder weiter.
Aber es ist dann auch so, dass dann immer wieder so Dinge passieren. Dann ist diese Freundin gekommen und hat gesagt, ich mache jetzt ein Möbelgeschäft auf.
Mhm.
In der Innenstadt.
Ah, das war dieses Innenraumgeschäft.
Ja.
Ja.
Das war ja beim anderen auch. Nur natürlich war da so, dabei habe ich die, würde ich mit dieser Freundin gemeinsam auf Messen fahren, gemeinsam die Möbel aussuchen, viel mehr Gestaltungsraum, aber viel weniger Verdienst. Aber das war mir dann wieder interessant. Vorher war der Verdienst interessant und dann habe ich mir gedacht, nein, jetzt muss ich mir das anschauen. Und das war schon auch eine sehr tolle Zeit, weil wir wirklich auf Messen gefahren sind und selber die Möbeln ausgesucht haben und gemeinsam bis in die Nacht hinein geplant haben und mit den Kunden sind wir essen gegangen. Das war dann auch sehr persönliche Beziehung zwischen den Kunden, weil das so ein, wenn du ein ganzes Haus einrichtest, dann und das geht ja nicht von heute auf morgen,
ja,
dann entwickelt sich einfach da auch eine Beziehung. Und da konnte ich natürlich auch im Kinderzimmer irgendwelche Wände bemalen und also wenn ich irgendeine Idee gehabt habe und das hat denen gefallen.
Hast du umgesetzt.
Dann habe ich das umsetzen können, ja.
Das, was du bei dem Onkel gelernt gehabt hast.
Ja, genau.
Dann da wieder anwenden.
Ja, genau. Okay. Ja, ja, genau.
Schön.
Ja. Und eigentlich bin ich dort geblieben bis zum ersten Kind.
Mhm.
Da war ich dann schon 5 Jahre, dann habe ich mir zwar noch einmal einen Bock geleistet, kurz bevor er ausgeschieden ist, dass ich einen Kapitalfehler gemacht habe und der Firma Geld gekostet hat. Das war diese Frau, die ich immer noch kenne. Also wir sind nicht mehr befreundet, aber wir sind nicht böse aufeinander.
Aber wie bist du damit umgegangen mit Fehlern? Die passieren ja sozusagen immer wieder mal im Berufsleben.
Ja, da kann ich schon dazu stehen und nach einer Lösung zu suchen. Wie können wir zu einer Lösung kommen, dass es für den Chef oder für den anderen und für mich lebbar ist. Und nicht nur, dass die ganze Last ich tragen muss. Also so wie bei dieser Anbietermöbelfirma, wo es im Grunde genommen die ganze Last der Verkäufer macht. Ich meine, das wäre ja Frechheit, ja.
Ja, aber du hast dich auch dagegen gestellt und hast gesagt, ja, eine andere Idee, oder? Und die zusammengeholt.
Ja, schon.
Also auch diese Gestaltungswillen gehabt.
Ja.
Nicht das Opfer, sondern ich kann mein Arbeitsleben verbessern. Ne?
Ja.
Mhm.
Genau. Und ich wollte das mit dem Kinderwunsch.
Mhm.
Dann hat mir aber ein Arzt gesagt, ich kann keine Kinder kriegen. Und deswegen habe ich eigentlich gedacht, mit dieser Freundin baue ich mir das dort auf, also mit dem der gemeinsam. Und dann bin ich plötzlich schwanger geworden. Völlig
total überrascht.
Ja, weil es ja keine Nöte kann. Aber ich hab mich ja nicht geschützt und nichts. Also es muss schon irgendwie schwierig gewesen sein. Aber ich war bass erstaunt. Und nachdem ich ja immer Kinder haben wollte, nach dem ersten Schock, war das dann gar keine Frage, wie unbedingt das Kind haben.
Und dann hast du...
Und dann habe ich wirklich gearbeitet bis, ich glaube, 14 Tage vor der Geburt.
Mhm.
Und dann bin ich ausgeschieden und bin nach der Karenz nicht mehr eingestiegen. Sondern ich bin so ausgeblieben, ich wollte ein zweites Kind, was gar nicht so einfach war. Aber es ist dann letztendlich gelungen.
Mhm.
Und das war auch eine extremst schöne Zeit, wo ich viele Sachen auch wieder nachgeholt habe mit den Kindern gemeinsam. Bücher geschrieben und natürlich nicht als Baby, aber ich war eh so ausgebauert.
Mhm.
Also am Anfang war diese Pause ganz angenehm, aber dann bald einmal habe ich dann einen Babysitter oder was gehabt und habe diese alten Verbindungen von der Möbelbranche, habe ich das stundenweise gemacht. Und das hat sich aber ganz lange gezogen. Diese Kunden aus der Möbelbranche, da sind die Kinder und Enkelkinder noch zu mir gekommen. Und
schön, dass das wirklich eine Beziehung, weil dann die Kinder...
Ja, aber es ist auch eine meiner Stärken, Beziehung zu machen.
Mhm.
Also da ist ganz viel immer entstanden.
Ja.
Und ich habe aus sehr vielen beruflichen Umfeldern sind immer wieder Freunde geworden. Ich habe mir auch beruflich so reingehängt, dass ich gar nicht dann Privatzeit gehabt habe, bevor ich Kinder gehabt habe. Und dadurch waren natürlich die Arbeitskollegen dann gleichzeitig.
Die Familie.
Ja, ja. Mhm. Schon so. Und ich meine, ich bin jetzt nächstes Jahr 80 und trotzdem habe ich immer noch diese Arbeitskollegin. Insofern, ich habe Freunde, die sind über 60 Jahre.
Wahnsinn, schön.
Ja.
Mhm. Also du bist da in die Beratungsbranche wieder eingestiegen und das war
ja
sozusagen auch nicht der Weisheitsletzter, oder?
Ja, beraten wollte ich schon, aber ich wollte eigentlich keine Fehler machen mit Metragen und mit diesem Zeug. Ich wollte mit Menschen arbeiten, wollte Menschen beraten.
Mhm.
Und dann wäre ich zum AMS gegangen und habe gesagt, ich möchte mich umschulen lassen.
Ja.
Haben die gesagt, stellen Sie sich das vor, das ist kein Ausbildungsinstitut. Das können einfach auch eine Ausbildung kriegen. Müssen Sie mal arbeiten erst, bevor Sie überhaupt von uns was kriegen, ja? Und dann habe ich sogar zu den Arbeitsamtsberater habe ich gefragt, sagen Sie mal Leute, die jetzt, weiß ich nicht, jahrelang zu Hause waren bei ihren Kindern, die fangen dann alle als Bedienerin an, hat er gesagt, ja. Dann habe ich sogar mich testen lassen. So ganz abstruse Sachen sind da passiert. Und ich will nicht Bedienerin sein oder was, da habe ich viel herumgestritten. Aber ich bin dann arbeiten gegangen am Empfang.
Mhm.
Irgendwo am Empfang.
In einem Unternehmen oder?
Ja, nein, in einem CA, drei Banken Beteiligungsfonds AG, irgendwo. Aber immer auch nur kurz. Dort war es auch wieder so komisch. Damals haben die Firmen extrem viel an die Mitarbeiter abgelagert. Ich durfte keine Hosen zum Beispiel tragen dort am Empfang.
Wirklich?
Ja.
Das ist so ein kleiner Vorschriften.
Ja, warte mal, wann war das? Mami, ich habe mit meinem langen Leben schon. Da waren meine Kinder 30, 40 war ich da, weil die 46 geboren sind, war das vielleicht Mitte 80. Mitte 80 war das so, dass die von mir verlangt haben, ich meine, das waren ja alles Peanuts und Geld oder so, ja. Die haben bestimmen wollen, was ich anziehe. Und daraufhin habe ich gesagt, okay, mache ich. Dann möchte ich die Rechnung gehen. Also ich habe schon immer gekämpft, ja.
Ja, hast du nicht so den Mund tot machen lassen,
ja,
oder dich wie in diese Verhaltung begeben, sondern
ja,
wenn es Regeln gegeben hat, hast du die schon versucht dran zu halten, aber mit...
Ja, ja, genau.
Genau, sehr gut. Und haben sie dir das dann genehmigt, dass du die...
Natürlich nicht.
Okay.
Oder? Also am Anfang nicht, na gell, das haben sie nicht, aber... Nein, es waren dann schon ein paar so Sachen. Ich habe schon auch so erlebt, dass dann der Herr Dr. Gschisti wollte, dass ich ihm den Stecker, dass ich unter den Schreibtisch kriege und in den Stecker hinein, solche Dinge. Und gegen da habe ich immer wieder gekämpft. Und bin ich dann immer wieder zum Chef gegangen, was bietet er sich überhaupt nur ein und so. Und dann bin ich gegangen und dann wollte er mich halten und dann wollte er auch ein größeres Verdienst. Aber dann ist es abgeschlossen und dann gehe ich.
Dann bist du gegangen.
Ja.
Aber das heißt, du hast immer wieder versucht und gekämpft,
ja,
und
ja,
da aufgestanden und hast Nein gesagt.
Ja, genau.
Gepasst,
ja,
hat.
Ja. Ja. Aber es war auch ein bisschen, glaube ich, anders damals als jetzt. Man hat schon sehr viel mehr Möglichkeiten gehabt. Nicht, ich habe natürlich, da habe ich nicht im gehobenen Bereich gearbeitet. Überhaupt, ich meine, ich war ja, da weiß ich nicht, 10 Jahre zu Hause.
Ja.
Also da...
Warst froh, dass du wieder
eingestiegen bist. Ja, genau, okay, genau. Aber in diesem Bereich habe ich schon mehr Möglichkeiten gehabt zu arbeiten. Und dann, da habe ich ein Jahr gearbeitet und dann habe ich ja zum AMS gehen können.
Ah, also du hast den ursprünglichen Plan sozusagen nach wie vor im Hinterkopf gehabt. Ja.
Ja.
Und dann haben sie dich umgeschult, oder?
Ja, ja. Aber das war nicht einfach, weil dann habe ich ja die verschiedenen Aufnahmsprüfungen gemacht. Aber wie bin ich da überhaupt dazugekommen? Ich glaube schon durchs AMS. Und immer wieder durch, weiß ich nicht, in der Straßenbahn irgendeine Broschüre lesen und dort steht dann BFI-Beratung einsteigen und dann gehe ich dorthin und dann treffe ich dort eine Person, die total viel Verständnis hat und mich fast unter ihre Fittiche nimmt und mir dann Verschiedenes zeigt und sagt. Und es ist immer wieder so geführt werden oder Menschen, die einem begegnen, dass man was machen kann. Und dann habe ich schon Ideen gehabt, was ich machen kann. Da wollte ich natürlich keine Jobs mehr annehmen.
Ja.
Und dann wollte das AMS aber, hat mir natürlich getritzt und hat gesagt, wenn du Arbeitslosengeld kriegst, dann musst du so und so viele Bewerbungen machen. Mhm. Und dann habe ich diese Bewerbungen genützt, kann ich mich erinnern, ganz abstruse Sachen. Ich wollte ja keinen Job machen. Also habe ich die Zeitung gelesen, habe mich dann bei ganz blöden Sachen beworben. Sachen, die ich überhaupt nicht kennen habe. Und wo ich gewusst habe, dass ich abgelehnt werden muss oder so. Und das Komische war, ich bin sehr oft genommen worden.
Wirklich?
Ja, wirklich.
Ja, und wie bist du dann damit umgegangen?
Dass ich dann reinen Wein eingeschenkt habe und gesagt habe, ich brauche eigentlich hier einen Stempel. Aber ich habe sehr viel so spielerisch gemacht.
Mhm. Und das Leben getänzelt.
Ja, ein bisschen so. Ein bisschen so.
Mhm. Und da hast du dann vom AMS die Ausbildung gezahlt gekriegt? Oder
ja.
Wie ist dann weitergegangen?
Ja, ich habe die Ausbildung gezahlt gekriegt. Habe ein Assessment machen müssen und habe das Assessment bestanden. Und das war dann eine ganz tolle Zeit, wo ich Schulungsgeld für meine Kinder also gekriegt habe. Dann hat mir auch Kinderbeihilfe und diese Sachen. Also ich bin sehr gut zurechtgekommen.
Mhm.
Und mit der fertigen Ausbildung bin dann schon in Richtung Berufsberatung gegangen.
Ja.
Und das war auch eine sehr glückliche Zeit, weil man da hat man noch so viel mehr Geld verdient damit.
Mhm.
Also ich habe wirklich 3 Kurse im Jahr gemacht und damit habe ich mehr gehabt.
Und die Kurse, da sind mehrere Personen kommen und du hast ja dann so Gruppenbegleitungen.
Ja, genau.
Und übers AMS angeboten oder selber oder?
Nein, ich habe schon, man musste ja in dieser Ausbildung auch Praktikum machen. Mhm. Und in dieser Praktikumszeit habe ich mir natürlich so Kontakte geschmiedet und bin dann dorthin gegangen. Ich habe dann auch also eine Zeit lang Schiene Sucht mit einer Suchtberatungsstelle gearbeitet. Ich habe sehr viel auch selbstständig gearbeitet und habe da meine Leute gehabt, die mich geschätzt haben und die mir zum Beispiel dann Urlaubsvertretung angeboten haben.
Mhm.
Oder und nachdem ich ja zu Hause bei meinen Kindern war, war ich ja dann, wie wenn man so will, bereit.
Ja.
Und ich habe auch zu Hause natürlich ein Netzwerk gehabt. So wie halt überall mit dem Netzwerken. Also ich habe in meiner Umgebung Frauen gehabt,
ja,
die Kinder in so einem Alter gehabt waren. Wenn ich also jetzt, auch wie ich da angefangen habe, arbeiten zu gehen, dass der Anknüpfungspunkt war, wenn ich gehe noch halbtags arbeiten, musste wechseln Vormittag, Nachmittag.
Mhm.
Aber dass in der Zeit dann eine andere Frau, die zu Hause war, auf meine Kinder. Mhm. Also zumindest als Anlauf, wenn irgendwas passiert.
Ja.
Ganz am Anfang, wie die Kinder klein waren, da habe ich in einem Antiquitätengeschäft gearbeitet. Und das war aber gleich ums Eck. Da sind die Kinder barfuß hingegangen. Da habe ich zwar den ganzen Tag gearbeitet, aber wenn irgendwas war, sind die gekommen. Da war es nicht so wie bei dem Geschäft, wo da so ein Druck war.
Ja.
Sondern da ist alle dammlang ist da irgendjemand dahergekommen oder so. Ja. Und ich habe unter Umständen, der Besitzer von dem Antiquitätengeschäft, das war ein Salzburger. Und dadurch bin ich da dazu gekommen. Und das war das Glück, dass der ganz in der Nähe war.
Das heißt, es hat sich immer sehr viel gefügt.
Es hat sich sehr viel gefügt.
Aber auch dadurch, dass du so viele Leute kannst.
Ja, genau.
Da haben sich immer wieder Türen geöffnet.
Ja, genau. Jetzt habe ich noch gar nicht den Lebensberater erzählt.
Ja, genau. Ich wollte doch sagen.
Ich habe es ist alles gesagt.
Das kommt Schluss, oder? Wahrscheinlich an die
Nein, den Lebensberater habe ich ja eigentlich den habe ich vorher gemacht. Weil da habe ich ja gesagt, das mit dem Dispens, das war eine Ausbildung vom AMS und dann von meinem Privatgeld dass das dann mehr ist und dass man da um Dispens ansuchen hat können bei der Handelskammer. Und dann habe ich den Lebensberater gehabt. Dann habe ich bei mir zu Hause in meiner Wohnung, ein Zimmer war mein Lebensberaterzimmer. Mhm. Und freiberuflich.
Du hast Menschen zu allen möglichen Themen begleitet.
Ja, genau. Mhm. So wie du gesagt hast, Leute mit Problemen, die halt kommen sind und ja, verschiedener Art. Aber auch wiederum durch Empfehlung, also das war jetzt nicht das tolle Geschäft oder so, das, ja, das hat sich gefügt. Und wenn ich jetzt einen Kurs gehabt habe, ich habe mir es ja immer richten können, ja. Und auch beim Kurs war es so, dass das dann nicht so 8 Stunden war, sondern das war dann zum Beispiel nur also bis um 2 oder so. Also dadurch konnte man das gut auch, wenn man es jetzt, ja, man konnte es kombinieren. Weil die Leute sind eh berufstätig, wenn die also freiberuflich zu mir kommen, kann ich mir es genauso legen auf abends. Und dadurch, dass ich also in einem Haus gewohnt habe, wo lauter Leute waren, die auch Kinder haben und die ich alle kenne, war das ja nicht kompliziert, zu sagen, die Kinder sollen dort und dort essen gehen. Also das hat sich alles irgendwie so gefügt.
Ja.
Ich habe im Vorfeld überlegt, was war die Motivation für mich überhaupt arbeiten. Also Freiheit war mir wichtig.
Ich glaube, das wäre jetzt eine sehr spannende Frage gewesen.
Freiheit war mir wichtig.
Ja.
Also wo ich gemerkt habe, ich wollte eigentlich nicht Karriere machen. Mein Sohn, dem Geld sehr wichtig ist. Und ich habe immer den Anschein gemacht, das wäre mir Geld nicht wichtig, weil ich nicht so viel von der Zeit her gearbeitet habe, sondern ich habe nur das Geld gebraucht, um gewisse Dinge mir zu verwirklichen.
Ja, ja, das war eher Mittel zum Zweck.
Das war eher Mittel zum Zweck. Und, na, was schon auch war, ich habe ja auch bei dieser Sozial- und Berufspädagogenausbildung musstest du eine Abschlussarbeit schreiben. Und meine Abschlussarbeit war Arbeit und Identität. Mhm. Also es ist schon so, dass mich die Arbeit sehr geprägt hat als Mensch. Mhm. Sehr viele verschiedene Menschen auf meinem Weg in diesen Kursen kennengelernt, auch bei der Lebensberatung. Und jeder, so viele Probleme kann der gar nicht haben, ist der wie ein gutstücker Role Model für eine ganz andere Geschichte. Und ich habe viele Gegengeschäfte gemacht. Also auch Leute, die sich's nicht leisten können, haben eine Beratung. Du, weiß ich nicht, dieser Pianistin bin ich zu der gegangen, bin am Boden gelegen, die hat für mich eine Stunde Klavier gespielt und ich habe dafür sie eine Stunde beraten oder so. Mhm. Sehr oft Gegengeschäfte.
Ja, zum Austauschen. Wieder dieses Miteinander.
Ja, genau.
Das zieht sich wirklich auch die, ja, die Freiheit auf der einen Seite, ja, zum Gestalten, aber auf der anderen Seite dieses Miteinander.
Ja, genau. Ja, genau. Aber dann habe ich nur was Wichtiges nicht erzählt. Nach der Pension habe ich auch noch weitergearbeitet, und zwar in einem Theater.
Wirklich? Was hast du im Theater?
Mädchen für alles. Angefangen von, also am Handy, Telefon. Also jetzt Bestellungen, dass Leute auch Theaterkarten haben wollen, Buffet vom Brote machen bis zum Brötchen verkaufen, nein, nicht verkaufen, das haben die haben dann halt irgendwas gespendet. Das ist ein kleines Theater, das Leo, ich weiß nicht, ob du das kennst, letztes erfreuliches Operntheater in der Ungergasse, und vorher war es in der Baumannstraße, aber da war ich 10 Jahre. Aber es ist immer noch am Abend, ja. Als Beleuchterin habe ich dort auch gearbeitet. Aber ich habe ja keine Ahnung, ich meine, ich habe Opern überhaupt nicht mehr. Ich sage, ich habe immer Sachen gemacht, wovon ich keine Ahnung gehabt habe. Das heißt, wenn ich jetzt eine Oper beleuchtet habe, ich habe keine Ahnung, was das überhaupt für Oper ist, dann habe ich mich im Internet schlau machen müssen, was passiert in dem Ding überhaupt. Und dann habe ich nach gut Glück
die Lichtgestaltung.
Ja, aber da ist natürlich sind dann auch immer wieder Fehler passiert. Ja. Logischerweise. Ja. Dann sind die Sänger sind aufgeregt. Also da habe ich schon dahin und wieder auch eine aufs Dach gekriegt. Aber wenn es bei so künstlerischen Menschen, da kannst du dann auch sagen, also jetzt ist Schluss und am Tisch hauen. Und ich konnte mich dann schon immer wieder auch behaupten. Mhm. Oder ich habe den Mund gehalten, wenn ich gewusst, wenn ich gesehen habe, der ist so in einem Stress, der muss gerade auftreten. Ich meine, das ist dann eh logisch. Da geht es schon wieder um diese Solidaritätsgeschichte, zu schauen, was braucht der andere. Aber ich möchte auch drankommen. Wenn ich was brauche, dann muss auch dafür die Offenheit da sein.
Ja, dieses Geben und Nehmen.
Ja, genau. Und der hat aber auch in diesem Theater wie Geburtstagsfeiern gemacht. Dann konnte es auch sein, dass man bis 1, 2 in der Früh dort war. Und das hat dann mehr Geld gebracht, weil die halt dann gefeiert haben dort und dann auch mehr Geld dort gelassen haben. Und auch der Chef, das war auch eine sehr freundschaftliche Geschichte. Wenn der viel Geld verdient hat, dann hat er mir was abgegeben. Wenn er wenig verdient hat, dann hat sein können, dann habe ich gar nichts gekriegt. Und das war alles möglich. Ja.
Das war für die auch voll akzeptabel sozusagen.
Ja, schon.
Ja, angenehm, gell? Aber
nein, es war ja auch so, dass ich sehr viel Freiraum gehabt habe.
Ja, auch wieder der Freiraum.
Ja, ich meine, zum Beispiel die Geschichten, ob man jetzt jemanden Freikarten gibt oder nicht. Und wenn jemand gesagt hat, er will jetzt, befreundet mit dem Chef, mit dem Stefan, also er möchte jetzt sofort den Chef sprechen. Ich habe genau gewusst, der ist jetzt aufgeregt, ich kann den jetzt nicht mit so einem Pipifax-Dings. Dann habe ich vor dem telefoniert und habe gesagt, ja Stefan, ja der sowieso ist da, du, der hat das und das gesagt. Und währenddessen habe ich mir überlegt, was ich dem sage und habe entschieden, ob ich ihm eine Freikarten gebe oder nicht. Ich habe sehr viele eigene Entscheidungen getroffen, so wie bei der Beleuchtung. Das war dann einmal wow, super, und einmal war das, was hast du denn da für einen Scheiß gemacht, ja. Also, aber sehr lebendig natürlich.
Ja, aber ja. Den Mut zu haben und also dieses Vertrauen, es wird gut werden und wenn es nicht gut ist, dann ist es okay.
Ja, aber es sind natürlich auch dauernd Pannen passiert, weil es hat keine Sitzreihen gegeben. Ich musste die Sitzreihen jedes Mal, je nachdem, ja, so wie die Leute waren und wie sie halt gerade sitzen wollten. Dann war es aber noch dazu so, dass das Theater eigentlich weniger fassen sollte. Also wenn eine Kontrolle kommt, musste auch, und das ist passiert, die ab, also es ist einfach ganz viel Aufregung.
Weil sie mir den Namen auch schon genannt. Nicht, dass der Probleme kriegt. Genau.
Aber ich sag dir, diese Künstler, und das ist schon heute noch, für wie wenig Geld die arbeiten und welche Passion da dahinter steckt und wie viel Mühe und wie viel Herzblut.
Ja. Hast du jemals als Künstlerin gearbeitet? Weil ich gesagt,
ja. Ich habe natürlich immer gemalt. Ich habe immer gemalt und eine Zeit lang habe ich auch Ausstellungen gemacht und habe Bilder verkauft und überall habe ich meine Spuren hinterlassen. In dem Theater hängen meine Bilder immer noch, obwohl ich ja ganz lang dort nicht mehr arbeite. In der Ordination meiner Schwiegersohn hängen mir die Bilder. In den Wohnungen meiner Enkelkinder, meiner Kinder, überall hängen meine Bilder. Und jetzt gerade habe ich auch eine Ausstellung in einem Kaffeehaus im Burgersdorf.
Also du bist nach wie vor eine aktive Malerin.
Ja, und letztes Jahr hat eine Freundin mich gefragt, die Gedichte schreibt, jetzt in der Pension, halt, sie möchte jetzt rausgeben, ob ich zu ihren Gedichten Bilder mache. Ja. Und haben wir doch glatt einen... Gibt's dieses Buch, gibt's mit meinen Bildern zu ihren Gedichten.
Wie heißt das Buch?
Lasst uns schauen, das Licht der Sonne. Ich glaube. Es ist der Anfang von einem Gedicht.
Sehr schön. Gibt's noch was, was du den Leuten, die aktuell im Arbeitsleben stehen, mitgeben möchtest?
Probieren, weil ja die Kreativen, auch jetzt in den Schulen, ja, das ist nicht wichtig, ja. Zeichnen, nicht Mathematik ist wichtig oder so. Und Kreativität ist einfach schon eine unheimliche Lebenskraft. Und du kannst ja schöpferischer in der Mathematik sein, das ist ja gar nicht so, das ist ja,
ja.
Ja, ich meine, die Musik und die Mathematik sind
vorhanden.
So ist es einfach, ja.
Mhm.
Und was du da irgendwann einmal als Kind gemacht hast, das verlierst du nicht. Gerade als Kind, wo sich das so viel tiefer einprägt, ist das ganz wichtig.
Und das ist auch etwas, was dich so begleitet hat, oder?
Ja.
Du sagst, du hast
Leben
lang gemahlen.
Ja, ja.
Das hat dir auch diese Lebenskraft geschenkt, oder?
Ja. Und es hat immer mit dem Leben zu tun, weil ich übermale meine Bilder immer wieder. Das ist fast wie ein Tagebuch. Und wenn es kann passieren, dass ich Kataloge habe, wo meine Bilder drinnen sind, und dann will jemand was kaufen, und das gibt's aber nicht. Weil das habe ich schon wieder übermalt, ja.
Mhm.
Weil immer das, was in meinem Leben aktuell ist, male ich automatisch. Es ist ja so, dass die Intuition so eine wahnsinnige Kraft ist.
Ja.
Und das glaube ich schon, sich auf die Suche nach der eigenen Intuition zu machen, auch im Berufsleben einen sehr helfen kann, das glaube ich.
Auch der einen eigenen inneren Stimme.
Ja, ja, ja.
Um zu schauen, wohin zieht es mich, was geht in Resonanz.
Und ich glaube, es bringt es wirklich nicht, etwas zu machen, was einem widerstrebt. Weil da bringt man nichts weiter.
Mhm.
Das glaube ich schon.
Das lassen wir dann auch so stehen. Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Schön, dass du heute dabei warst. Willst du mit Rückblick auf dem Laufenden bleiben? Dann melde dich gern zu meinem Newsletter an und erhalte die Info, sobald die neue Folge veröffentlicht wird. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Bis bald, deine Marie.